Christus spricht: Kommt alle her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11, Vers 28 möchte ich euch alle recht herzlich zu unserem Gottesdienst begrüßen, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Schön, dass ihr alle da seid. Das heutige Predigtthema: das neue Volk. Über Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Ich möchte mit uns beten und wer kann, möchte bitte aufstehen. Danke, Vater, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Segne Jörg und alle, die heute dein Wort weitergeben. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir deine Botschaft hören und verstehen. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können. Schenke allen Kranken, mutlosen, Einsamen, Heimatlosen und Traurigen neue Hoffnung und Geborgenheit. Halte sie fest in deiner Hand und führe sie zu dir. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg zum Vater für uns bereitet hast, dass du uns liebst und unsere Sünden auf dich genommen hast. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Sende uns damit noch viele, damit sie den Weg zu dir finden. Segne auch die weiteren Veranstaltungen zu unserem Jubiläum, damit viele kommen. Danke, dass du bis hierhin alles so gut behütet hast. Danke, Vater, dass du deine Hände über uns hältst und wir immer zu dir kommen können. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus Römer 11, die Verse 25 bis 32. Ankündigung der Rettung ganz Israels. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift: Aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihr Stammväter erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Das neue Volk Gottes. Als kleines Kind war ich sehr ruhig, ängstlich und schüchtern. Heute würde man sagen, introvertiert. Schnell habe ich gemerkt, dass es schwierig ist im Leben, wenn man sich nicht wehrt, sich nicht durchsetzt. Dabei muss man nur so tun, als ob man mutig, stark oder durchsetzungsvermögend ist. Sonst ist man schnell ausgegrenzt. Vielleicht könnt ihr euch an eure Schulzeit erinnern, wenn Gruppen gebildet wurden. Zum Beispiel im Sport. Zwei Schüler wurden bestimmt und wählten sich ihre Mannschaft. Dabei hatte ich immer Glück. Ich war sportlich und in den meisten Ballspielen richtig gut. Deshalb wurde ich schnell gewählt. Anders war es bei denen, die unsportlich waren. die standen meistens bis zum Schluss und manchmal hieß es, den oder die wollen wir nicht. Das tat natürlich weh. Dazugehören ist für uns oft sehr wichtig. Manche tun Dinge, die ihnen gar nicht gut tun und auch gar nicht gefallen. Und das tun sie nur, um dazuzugehören. Schön ist es, wenn man eine gute Gemeinschaft hat, zu der man dazugehört. Zu Gott, Gemeinde, Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Die Liste könnte man noch viel weiterführen. Wo wollt ihr dazugehören? Zum Volk Gottes? Ich lese uns noch ein Gebet von Antje Sabine Nägli. Ich habe deinen Ruf gehört. Wie gern, mein Gott, wäre ich unter denen, die dich lieb haben, um deinetwillen, die deine Verborgenheit aushalten, weil ihnen das Vertrauen mehr gilt als das Verstehen, die ihren Gott nicht einzufangen trachten in ihre Wünsche, sondern sich beugen vor seiner Unbegreiflichkeit. Wie gern, mein Gott, wäre ich unter denen, die dein Lob festhalten, auch wenn sie zerbrochen werden, die verzichten können, weil sie frei sein wollen für das Wesentliche, die sich versöhnen lassen mit der Versehrtheit dieser Welt, weil sie den Aufruf der Liebe gehört haben, den alles Unvollkommene birgt. Wie gut, mein Gott, dass das Herz wach ist und Sehnsucht spürt, heil zu werden. Entmächtige das Ängstliche in mir, das, was zugleich Ja und Nein sagen will. Nicht große Sprünge erwartest du von mir, sondern kleine Schritte, und die will ich wagen, so wahr du mir hilfst.
In einer Zeit, in der der Antisemitismus eine neue Blütezeit gefunden hat und gleichzeitig andere versuchen, möglichst viel Jüdisches in den Leib Jesu zu übernehmen, ist es mir wichtig, das Thema aufzugreifen, um das es heute bei den Predigten in diesem Perikopentext geht, der auch in den evangelischen Kirchen heute gepredigt wird. Ich lese uns dazu aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündigt. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Um dieses Einssein in Christus geht es mir heute Morgen. Dieses neue Volk zu sein, ein Volk Gottes zu sein, was anders ist als alles, was es vorher gab und was anders ist als alles, was es außerhalb dieses Volkes Gottes gibt auf dieser Erde. Es geht um die Beziehung zu Christus. In Christus existiert dieser neue Mensch, dieses neue Bauwerk. In Christus ist diese Einheit vorhanden, nirgendwo sonst. Das heißt zunächst einmal, dass dieses Leben in der Nähe Gottes etwas ganz Neues ist. Es gab früher die Leute, die in der Nähe Gottes lebten, das waren die Juden, die durch Beschneidung, zumindest bei den Männern, den Zugang hatten zum Volk Gottes und nur dadurch, dass man ja eine jüdische Mutter hatte, konnte man Jude sein. Nur dadurch gehörte man zum Volk Gottes und Paulus schreibt hier sehr deutlich, das war eigentlich nur ein äußerlicher, menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Und trotzdem hat Gott das so angekündigt und hat das seinem Volk entsprechend so auch weitergegeben. Damals lebte man als Jude in diesem Bewusstsein, wir sind ein kleines Volk, ein Volk Gottes, das umgeben ist von vielen, vielen anderen feindlichen Völkern. Damals war diese Verbindung zwischen Religion und politischer Macht komplett vorhanden. Die Juden waren gleichzeitig das Volk Israel, sie waren gleichzeitig die Bewohner des Stammesgebietes Israels. All das gibt es seit langer, langer Zeit so in dieser Form nicht mehr. Das war dieser Bereich für die Juden. Für uns war es eine ganz andere Geschichte. Es gab für Menschen, die nicht zu diesem Volk Gottes gehörten, keine Möglichkeit, zu diesem Gott dazu zu kommen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die hat es auch damals schon gegeben. Leute, mit denen man in Berührung kam aus anderen Völkern, die sich dem Gott Israels zugewandt haben. Zur Zeit Jesu gab es viele, viele, vor allen Dingen aus dem griechischsprachigen Bereich, die sich zu der jüdischen Gemeinde dazu hielten, weil deren moralische Vorstellungen besser waren als das, was zu der Zeit in Griechenland übrig war. Und deswegen gab es da viele Verbindungen. Aber dazugehören konnte man damit nicht. Das war nicht möglich. Erst über die nächste Generation konnte das gehen. Und in diese Situation hinein kommt Jesus auf diese Erde und gibt eine ganz andere Zusage, nämlich die Zusage, dass wir in diesen Zusagen Gottes leben können, dass wir Bürger des Reiches Gottes sein können, dass wir Kinder Gottes sein können, unabhängig davon, ob wir vorher Juden waren oder Nichtjuden. Heute würden wir diesen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden gar nicht so auf die hohe Seite heben, sondern wir würden andere Bereiche wahrscheinlich benennen, weil wir globaler denken, weil wir viele andere Religionen, viele andere Kulturen, Kulte sehen, die völlig anders sind noch und gar nicht so ähnlich wie das Judentum und das Christentum. Aber trotzdem gilt genau das Gleiche. Diesen Zugang zu Gott gibt es ausschließlich in der Person Jesu. Die Beziehung zu Christus entscheidet darüber, ob ich ein Kind Gottes bin oder nicht. Und zwar unabhängig davon, jetzt wieder auf die Juden bezogen, ob ich irgendwann mal als Jude geboren wurde oder nicht. Das hat keine Rolle mehr gespielt, seit Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Gibt es nur noch diesen einen Zugang zu Gott über die Zugehörigkeit zu Christus. Dass die Juden eine ganz andere Verheißung haben, die ich extra auch nochmal ablesen lassen aus dem Römerbrief, da wird 3 Kapitel lang von Paulus das ja geschrieben, wie sehr er sich das wünscht, dass sein Volk, zu dem er ja gehört, die Juden, dass sein Volk versteht, dass Christus für ihre Schuld gestorben ist, dass dieser neue Weg jetzt gültig ist. Und er sagt, bis heute ist es so, dass ihnen die Augen zugehalten werden, sie können es gar nicht erkennen, aber wenn einmal alle die aus den anderen Nationen bei Christus sind, dann werden sie die Augen wieder geöffnet bekommen und Christus erkennen und komplett annehmen. Bis heute ist das nicht der Fall. Eine ganz wichtige Geschichte, die man einfach sehen muss. Das heißt aber, dass das Leben heute in der Freiheit durch Gott komplett unabhängig ist von dem, was früher an Gesetzen, an Geboten da war. Es spielt überhaupt keine Rolle. Der Weg der Gebote war ein Weg, damit die Leute so ungefähr erkennen konnten, was richtig und was falsch war. Sie sich in diesem Weg halten konnten, soweit sie das wollten. Und wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, dann haben sie für ihre Schuld ein Opfer gebracht und sich damit Vergebung selber erkauft. Das ist ein Weg, der seit fast 2000 Jahren nicht mehr funktioniert. Seit 72 nach Christus wird kein jüdisches Opfer mehr gebracht. Also gibt es keine Vergebung mehr. Also muss ein Mensch, der mit Gott auf dem jüdischen Weg leben will, alle Gebote vom ersten bis zum letzten, von seinem ersten Lebenstag bis zu seiner letzten Stunde komplett erfüllen. Das ist völlig unmöglich. Und deswegen wundert mich das nicht, dass heute im Judentum oder unter den Leuten, die zu Israel gehören oder auch in anderen Ländern als jüdische Kultusgemeinde leben, viele, viele Menschen sind, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Dass Leiter von jüdischen Gemeinden Atheisten sind, ist völlig normal. Danach fragt heute keiner, weil es um die Kultur geht. Es geht nicht um die Religion. Etwas, was man in Israel an vielen Stellen immer noch nicht gemerkt hat, da gibt es einfach die vielen verschiedenen Gruppierungen, die auch noch gegeneinander kämpfen, das ist nicht so ganz einfach und macht es schwierig. Aber die Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind zurzeit nicht auf diesem Volk. Und trotzdem hält er sein Volk. Trotzdem steht er zu ihnen und sorgt dafür, dass sie nicht vergehen. Für uns und letztlich für alle Menschen geht es aber um diese Einheit in Christus. Nur in Christus ist diese Einheit da. Nicht in einer christlichen Religion, nicht in einer christlichen Kirche, nicht in einer Gemeinde, die Jubiläum feiert. Das spielt alles überhaupt keine Rolle letztendlich bei Christus, sondern es geht darum, diese Verbindung zu ihm zu haben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist das, was wir sonst nicht haben. Das, was sonst nirgendwo zu finden ist. Denn Paulus schreibt das so schön hier, er sagt, Christus ist unser Friede geworden. Nicht, weil ich jetzt an Christus glaube und das und das und das und das tue, deswegen habe ich jetzt Frieden mit Gott? Nein, sondern Christus selbst ist unser Friede geworden. Und unsere Sache, das Einzige, was wir letztlich tun können, ist an ihn glauben, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, unser Leben mit ihm zu leben. Und dann erkennen wir und erleben wir das selbst, dass wir zunächst einmal Friede mit Gott bekommen. Viele Menschen kennen diese Sehnsucht auf dem Weg nach Gott, dass sie suchen und sie wissen, es ist etwas da, sie wissen aber nicht ganz genau, was das ist. Sie kennen etwas, was sie gelernt haben, egal aus welcher Konfession, aus welcher Richtung sie kommen. Manchmal sogar Leute, die aus einer ganz anderen Religion kommen, die wissen und ahnen, dass etwas da ist. Wir haben das im Iran sehr häufig gehört, dass Leute dann irgendwann Träume haben und Christus in diesem Traum sehen und er zu ihnen spricht und ihnen die Augen öffnet. Viele der Iraner, die nach Deutschland geflüchtet sind, sind Menschen, die im Iran eine Begegnung mit Jesus hatten und ihren Familien im Iran nicht Schwierigkeiten machen wollen und deswegen gemacht haben, dass sie möglichst schnell dort wegkommen, weil sonst die Familien verfolgt worden wären. Es geht um Frieden, den wir haben können mit Gott. Frieden, der so weit geht, dass es eben nicht darauf ankommt, was mein letzter Gedanke ist, bevor ich sterbe. Oder was ich oft immer noch höre, ob ich denn jetzt wirklich genug getan habe als Christ. Ein Gedanke, der die Bibel überhaupt nicht kennt. Das ist nur unser menschliches Denken, beziehungsweise so der Rücksprung in das jüdische Denken hinein. Da ging es darum, dass wenn ich die Gebote halte und tue, dann bekomme ich den Segen Gottes, dass er mich bewahrt, dass er mich reich macht, dass er dafür sorgt, dass die Kinder ordentlich geraten und so weiter und so weiter und so weiter. Aber nur, wenn ich das Gesetz halte. Aber dieser Weg hat nie funktioniert. Die Menschen haben es versucht und Gott hat immer wieder alle Augen zugedrückt. Aber trotzdem musste er immer wieder auch eingreifen, musste sie zuletzt zweimal massiv in Gefangenschaft führen, über lange, lange Zeit, das Nordreich Israels ja sogar über 2500 Jahre, bis sie anfingen wieder zurückzukommen. Und das ist schon eine interessante Sache, wie Gott mit diesem Volk umgeht. Es ist faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Aber nicht, um vom Glauben her von ihnen zu lernen. Denn sie glauben nicht. Wenn ich echter Jude bin, glaube ich nicht, sondern ich glaube an mich selbst. Ich glaube daran, dass ich es schaffen kann, gut genug zu sein. Und ich bemühe mich, meine Maßstäbe, die ich mir selber gesetzt habe, auch zu leben. Das führt nicht dazu, dass ich Frieden habe mit Gott und es führt auch nicht dazu, dass ich Frieden habe mit mir selbst. Denn wenn ich nie wirklich genau weiß, ob ich gut genug bin, ob ich genug getan habe oder wie auch immer ich mich da dran begebe, wenn ich das nie weiß, dann verunsichert das. Dann führt es dazu, dass ich versuche, immer wieder neue Sachen zu tun, immer wieder neu zu suchen, wie kann ich noch besser werden oder eben auf der anderen Seite sage, es wird schon irgendwie klappen. Beides kennen wir auch in unserem eigenen Leben. Aber das Entscheidende und das nochmal, ist bei uns nicht, ob wir gut genug sind, sondern das Entscheidende ist, dass Christus gut genug für uns ist. Das Entscheidende ist, dass er für unsere Schuld aufgekommen ist. Er hat sie bezahlt am Kreuz. Er hat vergeben und zwar komplett. Und da, wo wir ihm vertrauen, wo wir unser Leben versuchen, mit ihm zu leben, da ist das so, dass wir seine Kinder sind. Wir haben Frieden mit uns selbst. Wir wissen, das ist mein Zuhause. Und selbst wenn ich mal was verbocke, bin ich immer noch zu Hause. Selbst wenn ich mal etwas tue, bleibe ich das Kind Gottes. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Denkweise, die durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer mal wieder an der einen oder anderen Ecke aufgeflammt ist, dass man den Leuten gesagt hat, wenn ihr das und das getan habt, dann müsst ihr entweder Geld bezahlen, das hatten wir im Mittelalter ganz viel, oder dann müsst ihr, wer weiß was alles machen, auf eine Wallfahrt gehen. Heute macht man das aus anderen Gründen, aber damals ging es wirklich darum, die Schuld, die man auf sich geladen hat, wieder loszuwerden. Ich leiste etwas, was mir wehtut, was mir zu schaffen macht, damit Gott mir vielleicht gnädig ist. Was für ein verrückter Gedanke. Stellt euch mal vor, ihr würdet so mit eurem eigenen Vater umgehen. Und würdet eurem Vater sagen, damit du mir wieder vergibst, habe ich jetzt das und das und das und das alles gemacht. Glaubt ihr, das wäre echt? Glaubt ihr, das würde irgendwas ändern? Entweder er ist Vater, dann steht er zu mir, oder er tut nur so, oder ist es nur leiblich, und dann macht er sowieso, was er will. Aber das ist nicht das, worum es hier geht. Friede mit uns selbst kann ich bekommen, da, wo ich weiß, nicht ich bin verantwortlich für das, was aus meinem Leben wird, sondern ich habe diese Verantwortung in Gottes Hand gelegt. Er schafft mir Ruhe. Bei ihm kann ich zur Ruhe kommen. Kann ich Hoffnung bekommen? Kann ich weiterkommen? Und da, wo ich diesen Frieden mit mir selbst und mit Gott habe, da wird das sich immer auch auswirken auf den Frieden mit dem ganzen Leib Christi, der auf dieser ganzen Erde ist. Menschen, die an Christus glauben, sind sehr unterschiedlich. Sind sehr unterschiedlich. Wenn ich mir die Asiaten angucke, die ganz, ganz stark mit Energie denken, etwas, was für uns völlig fremd ist, aber eine ganz interessante Sache, wenn man sich da mal reinliest und reindenkt und versteht, was sie damit meinen, dass sie die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist ganz anders verstehen, als wir das normalerweise tun. Oder ob ich nach Afrika oder Südamerika gehe, wo vieles, vieles, vieles einfach vermischt ist mit allen möglichen Sachen, wo ich versuche, wirklich mein eigenes Ding zu machen. Und zu gucken, wie kann ich, wenn Gott nicht gerade hilft, noch sehen, dass dann vielleicht noch jemand anderes hilft. All das sind so Gedanken, die wir haben. Bei uns ist dieser Gedanke, so denken die Brasilianer zumindest über uns, wir sind diejenigen, also die traditionellen Evangelikalen, wir sind diejenigen, die zwar die Bibel gut kennen, die auch im Gebet treu sind, die leben für Gott, die durchaus auch missionieren, aber die verlernt haben zu feiern und verlernt haben, sich darüber zu freuen, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist ein interessantes Bild und nicht so ganz von der Hand zu weisen, wenn man das mal so genau ansieht. Aber lassen wir das Thema. Nur so ganz nebenbei, Friede mit dem ganzen Leib bekomme ich da, wo ich erkenne, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an Christus. Und da, wo ich ihm vertraue, wird er dafür sorgen, dass ich auf den richtigen Weg komme. Da, wo ich ihm vertraue und mein Leben wirklich in seine Hand lege, wird er es machen. Definitiv. Er hat es zugesagt. Das ist etwas, was wir wieder neu lernen müssen. Und dann sehen wir einfach, wie dieses Fundament des neuen Volkes Gottes aussieht. Paulus beschreibt, dass der Retter für dieses neue Volk, das ist Christus. Er ist der Maßstab, er ist der, der für uns bezahlt hat. Er ist der, der alles für uns getan hat und uns herausgeholt hat aus unserer Situation, in der wir gestanden haben. Weit weg von Gott oder ein bisschen näher an Gott, spielt alles keine Rolle. Wenn ich nicht bei Gott bin, ist es völlig egal, ob ich in der Nähe bin oder ob ich ganz weit weg bin. Aber wenn ich bei ihm bin, dann ist er mein Retter. Er, der für mich sorgt, der da ist. Und er ist der Eckstein. Er ist derjenige, der festlegt, wie dieses neue Reich, wie dieser neue Leib funktioniert, wie er ist, wie dieses neue Gebäude ausgerichtet ist. Er legt die Größe, die Richtung und alles fest. Das ist sein Ding. Und das Fundament, auf dem gebaut wird, schreibt Paulus, das sind die Apostel und die Propheten, gesandt von Christus zu reden. Die Menschen, die diesen Auftrag haben, von Christus aus weiterzugehen und das weiterzugeben, was er für uns getan hat. Und das sind nicht nur die, die damals gelebt haben, zu der Zeit, als Jesus gerade auferstanden war, die Gemeinde neu angefangen hat, man ja keine Bibel und nichts hatte, sondern es sind durch die Geschichte hindurch immer wieder diese Menschen, die bereit sind, sich von Gott gebrauchen zu lassen, sich von ihm leiten zu lassen und in dieser Zeit auch das weiterzugeben, was jetzt wichtig ist. Ich habe bei Jesus.de diese Woche einen Artikel über Bekehrung gelesen, einen sehr interessanten Artikel. Ich weiß gar nicht, wann der geschrieben ist, glaube ich noch nicht so ganz lange her, sonst wäre der da nicht reingesetzt worden, kurzfristig. In dem deutlich gemacht wurde, wie unterschiedlich durch die Geschichte der Christenheit dieses Thema Bekehrung gesehen wurde. Das ist wirklich von diesem Bereich wie im Judentum, dass weil man getauft ist, also diese äußerliche Sache erlebt hat, deswegen gehört man automatisch dazu. Und die Leute haben ihr Leben lang Zweifel und Fragen und Hilflosigkeit. Bis dahin, dass man sagt, der Mensch muss so und so und so und so diese Schritte gehen. Er muss seine Schuld erkennen, er muss seine Schuld bekennen und so weiter und so weiter. Nur dann kann er echter Christ sein. Von da bis da geht diese Bandbreite und die Realität ist irgendwo dazwischen. Christus ist für unsere Schuld gestorben, ja. Und unser Weg ist, ihm zu glauben. Und es ist eine große Hilfe, wenn ich dazu auch mal wirklich Ja gesagt habe. Ich sehe das immer noch als das Beste, was man im Lauf der Geschichte wirklich gefunden hat, obwohl es so in der Bibel gar nicht drinsteht, dass man den Leuten deutlich macht, ihr habt die Möglichkeit jetzt, an diesem Tag zu sagen, ja, ich will mein Leben mit diesem Jesus leben. Und manchmal hilft das sogar, wenn ein Zeuge dabei ist, der das mitbekommt und einem dann auch noch länger begleiten kann. Das ist unterschiedlich. Aber wichtig ist, dieses Ja zu haben. Dieses Ja zu Christus zu sagen, ich tue, was er von mir will, weil ich weiß, dass es nichts Besseres für mich gibt. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt keine Möglichkeit, mein Leben zu verbessern ohne Christus. Alles andere beruht nur ausschließlich auf meiner eigenen Kraft. Und damit bin ich, ganz ehrlich gesagt, relativ schnell am Ende. Egal, ob ich jung oder alt bin, ob ich noch so richtig Power habe oder ob ich die nicht mehr habe, das ändert gar nichts. Überhaupt nichts. Die Versuchungen sind anders, die Situationen, in die man hineinkommt, sind unterschiedlich, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Wenn ich weiß, es hängt nicht von mir ab, sondern von Christus, ob ich zu ihm gehöre, ist das was ganz anderes, als wenn ich denke, ich muss jetzt noch und so weiter oder was ich leider auch mehrmals gehört habe von alten Leuten, die mir dann wirklich kurz vor ihrem Tod sagen, meinst du wirklich, ich hätte genug getan? Also mich bringt das fast zum Heulen, wenn das ein alter Mensch, der sein Leben lang mit Jesus gelebt hat, irgendwann sagt, meinst du wirklich, ich hätte genug getan? Da kann ich nur sagen, nein, ich glaube nicht, dass du genug getan hast, ganz sicher sogar nicht. Aber Jesus hat alles getan, nicht nur genug, sondern alles. Und das hängt nicht davon ab, ob du genug getan hast oder nicht, sondern ob du ihm vertraust, auch jetzt, wenn du nicht mehr kannst. Jetzt, wo du schwach bist und wo der Teufel ganz bewusst kommt und dir diese blöden Fragen in den Kopf setzt. Ist doch ganz klar, stell dir mal vor, der Teufel würde bei den Leuten, die sowieso zu ihm gehören, diese Fragen in den Kopf setzen. Der würde ja die Hälfte wieder verlieren. Diese Fragen haben nur Leute, die zu ihm gehören, sonst niemand. Und das ist wichtig zu sehen von dieser Seite. Wir sind in Christus und er ist in uns durch seinen Geist. Und er möchte uns führen und leiten, er möchte uns verändern. Er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Er ist unser Friede geworden. Und an ihm und mit ihm gemeinsam können wir unseren Weg gehen, egal wann und wie und wohin der im Einzelnen führt. Da, wo wir mit ihm gehen, ist er immer mit dabei, klar. Und das ist das, was ich mir für mich selbst, für uns alle, wirklich von ganzem Herzen wünsche. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du unser Gott bist. Danke dafür, dass du der bist, der uns kennt, der uns sieht, der uns zur Seite steht. Danke dafür, dass du der bist, der uns in seiner Hand hält und mit dem gemeinsam wir zum Ziel kommen. Ganz sicher, wenn wir nur dir vertrauen. Danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben und dass du uns das immer wieder deutlich machst. Und gerade an diesem Sonntag möchte ich dich bitten für Israel, für die Menschen, die du als dein Volk auserwählt hast, die so ungehorsam dir gegenüber waren, dass du zeitweise deine Hand wirklich ganz, ganz weit zurückgezogen hast. Und trotzdem sie nie aus den Augen verloren hast und ihnen eine Zukunft offenbart hast, die weit über das hinausgeht, was sie selber sehen können. Herr, ich bitte dich darum, dass du Frieden dort schenkst. Herr, wenn ich das höre, so wie gestern Abend, dass man vier Geiseln wieder frei gekämpft hat und dabei weit über 100 Tote übrig geblieben sind, die bei dieser Auseinandersetzung gestorben sind, bei diesen Kämpfen, dann fällt es mir so unheimlich schwer zu sagen, was da richtig und was da falsch ist. Aber ich bitte dich darum, dass du diesem Krieg, dieser Gewalt, diesem Hass bald ein Ende machst. Dass du deinem Volk die Augen öffnest, dass sie dich wieder erkennen und anfangen, dir zu dienen und damit ein völlig anderes, neues Leben auch beginnen können. Ich bitte dich aber auch für uns, dass du uns das nie aus den Augen kommen lässt, wie du an deinem Volk hängst, trotz allem. Und dass wir dadurch sehen, wie du auch an uns hängst. Und dass wir uns auf dich verlassen können. Und solange wir uns nicht wirklich ganz bewusst von dir abwenden und es dir wirklich ganz bewusst den Rücken kehren, wirst du an unserer Seite bleiben, uns führen und leiten, uns zur Seite stehen. Danke dafür. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch weiter führst und uns die Augen öffnest, dass wir immer wieder dich sehen und dich erkennen. Und aus dieser Nähe zu dir auch unseren Weg mit dir finden, voller Liebe und Frieden und Hoffnung und deiner Kraft.